Was wird uns 2026 im CX-Management bringen? Forrester hat es untersucht und ich diskutiere in dieser Folge wieder gemeinsam mit Maxi Schmidt die aktuellen Forrester Predictions. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch im siebten Jahr von CX Talks wieder mit dabei bist.
CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Infinite CX. Infinite CX analysiert, berät und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur optimalen Customer Experience. Überall da, wo Interaktion stattfindet, vom ersten Kontakt bis zur loyalen Beziehung. Egal ob Einkaufsprodukt oder Contact-Center-Erlebnis, Infinite CX entwickelt passgenaue Lösungen von der Hotline über Agentic AI bis zur KI-unterstützten App. Starke Technologiepartnerschaften mit Genesys und Sprinklr sowie führenden Voice- und Automation-Plattformen wie Parloa sorgen für nahtlose Orchestrierung, Skalierung und DSGV-konforme Umsetzung. Das Ergebnis: schnellere Time-to-Resolution, höhere NPS-Werte, weniger Churn und Teams, die gerne liefern. Wenn aus euren Kunden Fans werden, könnte Infinite CX dahinter stecken. Mehr Informationen findest du auf der Website www.infinite.cx.
Ja, du hast richtig gehört. Wir gehen 2026 bereits in die siebte Season von CX Talks. Bereits seit 6 Jahren beschäftige ich mich in diesem Podcast mit wichtigen Entwicklungen für CX-Professionals rund um Technologie, Methoden, Insights und vor allem Praxislösungen im Customer Experience Management und all seinen angrenzenden Disziplinen. Dahinter steckt meine große Leidenschaft fürs Thema, aber auch meine große Leidenschaft für interessante, kluge, schlagfertige und unterhaltsame Gäste. Zu vielen von ihnen habe ich im Laufe der Zeit auch ein persönliches, freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Sie lassen mich auch außerhalb des Podcasts teilhaben an ihren Gedanken, Entwicklungen, die sie beobachten oder neuen Erkenntnissen, die sie gewonnen haben. Maxi Schmidt von Forrester ist eine dieser ganz besonderen Gäste. Ich genieße es, mit ihr zu diskutieren. Und seit vielen Jahren sind die Forrester Predictions der unverzichtbare Jahresauftakt für CX Talks. Maxi Schmidt wirkt als Vice President und Principal Analyst bei Forrester jedes Jahr an der Erstellung dieser Predictions mit. Einige hatte ich mit ihr auch im Vorfeld bereits andiskutiert. Herausgekommen sind nun 5 Predictions für das Jahr 2026, die nicht zuletzt die Transformation der Customer Experiences selbst, aber eben auch des Customer Experience Managements abbilden. Viel Spaß dabei und viel Inspiration für eure Aufgaben in diesem Jahr.
Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
Dankeschön, super, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Liebe Maxi, wir machen bereits zum 6. Mal, ist dir das eigentlich bewusst gewesen? Wir machen zum 6. Mal den Jahresauftakt bei CX Talks mit den Forrester Predictions. Diese Tradition muss uns wirklich auch erstmal einer nachmachen. Und ich weiß, dass du über die Jahre auch eine regelrechte Predictions-Fanbase aufgebaut hast. Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Was sind die Forrester Predictions und wie werden sie erstellt?
Forrester Predictions sind ein bisschen was Spezielles. Es geht nicht um die großen Trends für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, sondern es geht darum, was wir denken, wird CX-Teams im nächsten Jahr konkret beschäftigen. Die sind recht praktisch orientiert, diese Predictions. Und es geht wirklich darum, womit muss man sich auseinandersetzen. Wir füttern die mit eigentlich verschiedenen Inputs. Der eine Input ist, was wir wissen, was sich verändert, natürlich technologisch oder im Kundenverhalten oder auch im generell organisatorisch im Umfeld. Und das andere ist auch dieses Verständnis, wie CX-Teams arbeiten und was wir hören von unseren Kunden und von den CX-Leuten, die wir interviewen für unsere Forschung.
Welche Experten zieht ihr denn da noch zu Rate? Also, weil du gerade gesagt hast, fragt auch mal Externe, wen fragt ihr da?
Das Lustige, die wirklichen externen Experten sind eigentlich die CX-Leute, mit denen wir sprechen, weil wir ja die Prediction sind eigentlich darin, basiert, dass wir mit sehr, sehr gutem Verständnis dieser CX-Teams, also diese Headwinds und Tailwinds, die man so gern erwähnt, also das quasi den Gegenwind und den Rückenwind, dass wir da versuchen zu sagen, okay, wir verstehen euren Gegenwind, wir verstehen euren Rückenwind und hier sind 5 Dinge, die ihr im nächsten Jahr machen müsst. Also das sind eigentlich unsere externen Experten. Intern sind wir ja selber ein Haufen von Experten zwischen Technologie, Segmentierung. Es gibt ja wirklich zu jedem Thema irgendwie einen Forrester-Analysten, der sich damit tief beschäftigt. Das heißt extern die Kunden oder die CX-Teams und sonst unsere internen Experten.
Ihr habt 2026 nicht nur gute Nachrichten für diese Teams und ihr fangt auch die Predictions so an, wie ich in meinem eigenen Beitrag Ende des Jahres 2025 aufgehört habe. CX verliert ein bisschen an Glanz und für viele Teams ist 2026 aus eurer Sicht so direkt ein Wendepunkt. Einige CX-Teams modernisieren ganz radikal, andere bleiben auf ihre Scores fixiert und verlieren aber unternehmensintern dadurch auch ein bisschen an Relevanz. Lass uns doch mal ganz konkret an den 5 Predictions diese Entwicklung konkret festmachen. In der ersten Prediction sagt ihr, dass durch Budgetdruck 15% der Teams in 2026 in eine Todesspirale der Score-Obsession, also einer Metrik-Besessenheit, gedrängt werden. Wie erkennst du denn Score-Obsession bei deinen Kunden ganz konkret im Alltag?
Es äußert sich in verschiedenen Symptomen. Natürlich fängt es an damit, dass Mitarbeiter des Unternehmens im Kundenkontakt bessere Bewertungen bitten. Das sagt immer sofort aus, warum eigentlich gemessen wird. Es wird gemessen, um irgendein Dashboard zu füllen. Und wir haben uns ja auch mal nachgefragt, zumindest in England und Amerika sind das zwischen 55% und 68% der Kunden, die das schon mal erlebt haben. In Deutschland schätze ich mal ein kleines bisschen weniger, aber trotzdem noch ein großer Anteil. Und das ist so dieses große Symptom, das man auch sehr, sehr leicht sieht. Aber es ist auch, wenn wir mit Leuten reden und die sagen, ja, unsere Führungskräfte möchten gerne, dass wir jetzt mal CX messen. Sie brauchen NPS, sie müssen das benchmarken und die wollen Zahlen, Zahlen, Zahlen. Dann weiß ich schon, das ist meist, es klingt so gut, ne, zahlenbasierte Entscheidungen treffen. Aber meistens geht es darum nicht um zahlenbasierte Entscheidungen, sondern um mehr Zahlen, weil das irgendwie auch sich so gut anfühlt. Aber dann, wenn die Performance runtergeht, weiß man nicht genau warum, aber es wird eine Eskalations-E-Mail geschickt, auch so ein bisschen so ein Blame-Game gespielt. Ah, wir sind jetzt schon wieder schuld, dass der NPS um einen Punkt runter ist. Obwohl es vielleicht nichts ausmacht und es eigentlich vielleicht kein Signal ist. Und auch, dass das CX-Team, also wir hatten ja also Mitarbeiter im Kundenkontakt, Führungskräfte, aber auch eben das CX-Team, dass die viel Zeit damit verbringen, Reports zu erstellen, dass die Reports so aussehen wie 15 Spalten, 16 Zeilen, 10 Spalten, alles voller Zahlen, aber eben dann auch irgendwie nicht so viel Kontext und die auch Zeit damit verbringen, diese Exception Requests. Nee, kannst du also von den Kunden, Mitarbeitern kannst du diese Survey nicht einbeziehen in meinen persönlichen Score. All das sind eigentlich so Symptome.
Aber warum hängt das mit Budgetdruck zusammen? Also, dass man sich jetzt dann noch mehr auf seine Zahlen konzentriert. Warum? Ihr habt das ja direkt in Verbindung gebracht mit dem Budgetdruck.
Das ist deswegen, weil die Unternehmen, je mehr so Druck kommt und das Kostendruck, desto mehr wird sich irgendwie zurückgezogen auf diese Kennzahlen, damit mit Kennzahlen steuern. Denn Kennzahlen sind ja einfach. Mhm. Wenn ich jetzt sage, du hast aber nur eine 4,2 und ich habe eine 4,5, dann darf ich zuerst meinen Urlaubsantrag einreichen. Ist viel einfacher, als das irgendwie dezidiert anzugucken und nuanciert. Das heißt, Kennzahlen werden wichtiger. Und wenn ein Unternehmen so sehr stark auf Kennzahlen abzahlt und auch das CX-Team sehr danach gefragt wird, ist natürlich der schnellste Schritt, um seinen eigenen Wert zu beweisen, zu sagen, die wollen Kennzahlen, dann liefere ich ganz viele Kennzahlen, weil das ist ja, was sie wollen. Was aber, wenn ich ganz kurz das hinzufügen darf, ich füge es einfach mal hinzu, ne? Was aus dieser systemtheoretischen Beratung ganz interessant ist, habe ich mit einem gesprochen neulich, der meinte, das Wichtigste an dieser Beratung ist, das Problem des Klienten nie als dein Problem anzunehmen. Das heißt, wenn es ein CX-Team von den Führungskräften hört, wir brauchen mehr Zahlen, Daten, Fakten, wenn sie das einfach so annehmen, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steht, und dann Zahlen, Daten, Fakten produzieren, dann kommt es meistens nicht zu einer guten Situation, weil die Zahlen, Daten, Fakten, die das CX-Team produziert, dann einfach auch nicht zur Entscheidungsunterstützung beitragen.
Worin unterscheiden sich denn dann diese klassischen Reporting-Teams von denen, die bei der Entscheidungsunterstützung wirklich helfen?
Also es gibt ja ganz, ganz verschiedene CX-Teams. Und das hätte ich vielleicht vorhin auch nochmal erwähnen sollen, dass wenn wir über CX-Teams reden, dann ist das die ganze Bandbreite von Teams, die sehr, sehr mit dem Thema Voice of Customer und Metriken beschäftigt sind, Teams, die mehr in dem UX-Bereich unterwegs sind, Teams, die auch ein bisschen mehr im Design-Bereich unterwegs sind. Aber wir sehen definitiv einen größeren Anteil von Teams, die teilweise auch intern durch ihre Führungskräfte in so eine als Messecke gedrängt werden. Das sind dann halt die NPS-Teams zum Beispiel, ne? Und die produzieren Zahlen. Und das habe ich ja vorhin schon mal dargestellt, wie das denn aussieht mit den Spalten und den Zeilen. Da ist dann aber wenig Kontext drin ist, wenig Klarheit, wie diese Zahlen eigentlich das Geschäftsergebnis beeinflussen, also warum sie wichtig sind, und auch wenig Klarheit, wie man die verbessern kann. Das heißt, man hat dann sehr viele Zahlen, aber auch wenig Erkenntnis aus diesen Zahlen. Und was dann auch dazu kommt, ist, dass so sehr, sehr, wenn dieses Reporting kommt, dass dann die quasi so eine Trendlinie, stelle ich eine Trendlinie vor, die geht hoch und runter und hoch und runter, aber keiner weiß wirklich, macht das jetzt was? Ist das ein Signal oder ist das ganz normales Bewegen dieser Trendlinie? Ich möchte jetzt auch nicht, dass alle Teams so sind, aber es ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man sich sehr in diese Reporting-Ecke drängen lässt, dass dann sehr, sehr schnell irgendwann jemand sagt, aber Maxi, das kann doch jetzt, KI kann doch jetzt das alles zusammenfügen und Dashboards kann es doch jetzt auch schon erstellen. Brauche ich dich eigentlich noch? Und das ist so dieser Teufelskreislauf, von dem wir in dieser ersten Prediction sprechen.
Verstehe. Ihr empfehlt ja zur Lösung auch, dass man Advanced CX Analytics Capabilities aufbaut. Was meint ihr damit? Methoden, Daten, Simulationsmodelle, was ist das?
Da geht es darum, dass man, also es fängt ganz einfach an, dass man zum Beispiel mal sagen kann, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass sich Metriken bewegen und was ist der Effekt? Ich hatte vorhin gesagt, ne, der Effekt aufs Geschäftsergebnis, und das ist eigentlich noch recht normale Analyse, die aber auch gemacht wird. Aber was es eben auch ist so Predictive Analytics. Es hat was mit Segmentierung zu tun, mit Probability, eine Propensity Modeling, Entschuldigung. Solche Dinge, die dabei helfen.
Propensity Modeling heißt?
Dass man versucht zu verstehen, welche Wahrscheinlichkeit es hat, dass ein Kunde irgendwas macht, ne? Irgendwelche Verhaltensweisen zeigt, die natürlich dann wieder super interessant sind, um den Kunden mit irgendeinem neuen Interaktion zu
beglücken. Was du verwendest, genau. Für Next Best Offer zum Beispiel.
Genau. Also es geht eigentlich darum, diese ganzen statistischen Techniken, die wir eigentlich schon kennen, die uns dabei helfen, so die Gründe für Veränderungen im Kundenverhalten oder auch Veränderungen von den Bewertungen, die wir von Kunden bekommen, und den Effekt auf das Finanzergebnis besser erklären zu können.
Jetzt hast du eigentlich dich auf Sachen bezogen, die sehr statistisch wieder sind, die man möglicherweise nicht von vornherein, wenn man so ein Programm launcht, anwendet. Ihr sagt aber auch, eine Grundvoraussetzung für alle modernen CX-Teams ist die AI Fluency, also die Sprachbeherrschung der künstlichen Intelligenzsprache, des Promptings. Was muss man denn da können?
AI Fluency, ne, wird viel um sich herum geworfen. Ich finde, das ist ein wichtigen Begriff, und das fängt eigentlich mit was ganz anderem an als Prompt. Das fängt damit an, dass man sich mit den Grundbegriffen auseinandersetzt, dass man das sauber trennen kann, dass man zum Beispiel, wie jetzt alle schon wissen, AI nicht nur mit GenAI gleichsetzt. Dass man weiß, was Agentic AI ist und was es nicht ist. Dass man, wenn ein Vendor irgendwas schreibt, ja, mei, das klingt schon gut, aber das ist eigentlich ist das jetzt hier was mit alten Techniken gemacht wird, klingt jetzt toll, aber es ist eigentlich ein Machine Learning Ansatz oder hier ist wirklich Agentic AI drin. Es geht damit weiter, dass man sich damit beschäftigt, wie man AI Outputs interpretieren kann, weil das ja doch so aus einer Blackbox kommt, ein bisschen, ne? Dass man versteht, wie AI auch, oder KI, entschuldige bitte, arbeitet, welche Daten das braucht. Aber, und hier ist was ich noch wichtiger finde, dass man auch weiß, wer im Unternehmen eigentlich diese KI-Strategie treibt und mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen kann. Und das ist ja, die Großunternehmen haben ja da auch Leute, die dafür verantwortlich sind. Neulich von der UBS den Head AI Strategist sprechen sehen. Und der ist ganz, ganz klar daran interessiert, die Strategie in eine Richtung zu treiben, die dem Unternehmen hilft. Das heißt, das ist natürlich als CX-Team ein toller Partner auch, um zu verstehen, welche Use Cases es gibt, aber auch mal reinzugeben, was denn Kunden wollen, Kunden nicht wollen.
AI Fluency scheint ja auch deshalb so wichtig zu sein, da ihr in der zweiten Prediction sagt, dass es mindestens zwei große Skandale durch KI-basierte Kundenforschung gibt. Das setzt ja voraus, dass man KI in der Kundenforschung überhaupt schon massiv einsetzt. Wie stark nutzen denn heute die CX-Teams, mit denen du zu tun hast, künstliche Intelligenz in ihrer analytischen Arbeit?
Lustig, dass du das sagst mit dem Massiv-Einsetzen. Ich glaube, die Skandale kommen gerade daher, dass es noch sehr experimentell eingesetzt wird. Denn wenn man es irgendwann massiv einsetzt, kann man auch besser einschätzen, was es kann, was es nicht kann. Aber im Moment wird daran gearbeitet. Mal speziell zu dem, was du gerade gefragt hast. Wir sehen den Haupt-Use-Case in unseren Daten. Wenn wir CX-Teams fragen, wenn wir Design-Teams fragen, ist so Pattern-Analysis, also Musteranalyse im Feedback oder Feedback zusammenfassen in dem CX-Bereich. Und so in dem Research- und Insights-Bereich hat es sehr viel damit zu tun, können wir die Accessibility-Probleme finden in unseren Websites oder in unseren Apps, die repetitiven Aufgaben, die man oft hat in so einem Design-Team. Aber dann so ein Drittel der Kunden, oder nicht Kunden, Entschuldigung, ein Drittel der Design- und Research-Leute, die wir gefragt haben, haben auch nutzen KI zum Bauen von digitalen Prototypen und benutzen eben auch diese synthetische Daten oder Forschung.
Und wo bringt aus deiner Sicht der Einsatz von KI im Research heute, Stand heute, für die meisten Teams am meisten?
Also es ist schon wirklich, dass wir sehen, dass die Teams schneller größere Datenmengen zusammenbringen können, ne? Und ja. Sehen können, was da an Mustern drin ist. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist ein Zeitgewinn für die Teams. Aber ist es natürlich auch so, dass es da Risiken gibt, ne?
Und was sind so diese typischen Risiken, die da auftreten können?
Die gleichen, wie wenn man bei ChatGPT eine Frage stellt und die Antwort nicht versteht und nicht bewerten kann. Ja. So ein bisschen der fehlende Unternehmenskontext. Also selbst wenn man mit KI sehr, sehr viele verschiedene Daten zusammenfügen kann, brauchst du den Kontext und die richtigen Fragen, um diese Daten zu interpretieren. Ne? Man muss sich zum Beispiel entscheiden, ob man gerne nur auf neuen Daten die Entscheidung basieren lassen möchte oder auch auf alten. Man muss wissen, welche Kunden in diesen Daten nicht mit drin repräsentiert sind. Und da habe ich ja auch schon neulich mal auf LinkedIn so ein bisschen cheeky gesagt, man braucht eigentlich immer noch Survey Designers. Wenn die gute Survey Designers können nämlich die richtigen Fragen stellen, ne? Die machen jetzt keine Umfragen, aber die können die richtigen Fragen stellen und genau das braucht man auch. Und das sind auch was gute Forscher noch können. Die können die richtigen Fragen stellen. Und das sind eben dann die Risiken, wenn man das nicht macht, was ja auch mit der Demokratisierung von Forschung zu tun hat, die ja ein ganz großes Hypewort war vor 2-3 Jahren, ist natürlich jetzt viel einfacher noch und aber auch noch gefährlicher, dass dann alles Mögliche rauskommt, nur nicht das, was eigentlich die Kunden wollen.
Ja, es kann dir ja auch passieren, wenn du das praktisch über einen Chat dich dem Problem löst, dass sich ChatGPT und Konsorten da ja gerne mal so links und rechts vorbeiducken und docken und sagen, ja, also sorry, da habe ich mich jetzt getäuscht. Wenn du sagst, das kann so nicht sein, oh, da habe ich mich getäuscht, dann ist es halt anders. Was jetzt eigentlich dich auffordern sollte, sehr kritisch auch mit den Analysen bei diesen Modellen umzugehen. Schwieriger wird's ja, wenn du dann in diesem qualitativen Bereich bist. Da kannst du es ja gar nicht mal objektiv so leicht nachvollziehen, wenn du sagst, was würde jetzt ein Befragter diesen Typus antworten, wenn ich ihm folgendes Produkt anbieten würde, was ja auch viele machen, dass man praktisch Prototypen erstmal testet an solchen Personen. Und dann finde ich, ist es schon sehr schwer, überhaupt zu erkennen, ob das in den Kontext passt oder nicht, weil so ein LLM erklärt dir alles ringsrum, so dass es unterm Strich für dich angenehm bleibt, selbst wenn es komplett daneben liegt.
Ja, das dann auch meine Kollegin Martha Bennett, die schärft uns das auch immer ein. Ich meine, ich bin ja auch selbst nicht, die ist halt Spezialistin dafür. Die schärft uns immer ein, denkt bitte dran, ein LLM ist einfach ein statistisches Modell. Das kann nichts verstehen, es ist nur statistisch. Und es ist wirklich wichtig, es immer wieder in den Kopf zu rufen und wieder ins Bewusstsein zu bringen. Und dann auch immer, wenn irgendwas von so einem Modell zurückkommt, das zu hinterfragen. Klingt blöd, aber wenn es aus der KI kommt, dann muss man es nochmal hinterfragen.
Weil wir beide haben viele, viele Jahre ja große Mengen an statistischen Daten analysiert und man hat dann ein gutes Gefühl dafür, dass es schaut jetzt zu gut aus, um wahr zu sein. Was sind denn die Red Flags, die man bei KI erkennen könnte? Oder wann würdest du sagen, ich schaue jetzt mal auf so ein Dashboard oder auf so einen Chart und denke mir, na, das sollte man lieber nochmal anschauen. Was ist so dein...
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde eigentlich sogar sagen, immer. Man muss es immer nochmal anschauen. Solange wir alle unsere Kernthemen in irgendeinem Copilot, ChatGPT anfragen und immer wieder falsche Sachen zurückgespielt bekommen, wissen wir eigentlich, dass man alles, was da rauskommt, nochmal prüfen muss. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, da die Ressourcen zuzuteilen. Und wenn dann jetzt Research-Teams oder Forschungsteams zum Beispiel gesagt bekommen, ihr braucht ja jetzt weniger Leute, weil ihr jetzt alles mit KI machen könnt, dann ist genau dann der Grund zu sagen, naja, probier doch mal selber, was bei der KI rauskommt und wir müssen einfach das überprüfen. Also das ist leider nicht so einfach mit diesen Red Flags. Deswegen ist eigentlich, wovon wir immer sprechen, dass die Forscher, die im Unternehmen arbeiten, sind ja eigentlich schon über die Jahre hinweg auch so wie du, was du von uns gerade erzählt hast, trainiert so ein bisschen zu sehen, klingt das richtig, ne? Und deswegen braucht man auch diese Forscher, die sich mit den Daten auskennen, die schon lange Kunden befragt haben. Die haben dann schon eher das Gefühl, dafür ist das richtig. Wenn man das jetzt aber alles demokratisiert und alle, da ist eben das Gefühl, klingt das jetzt richtig, noch nicht so ausgeprägt bei allen Leuten im Unternehmen. Und deswegen nochmal der Aufruf, nicht zu sagen, wir können jetzt das alles demokratisieren und brauchen die Forscher nicht mehr, sondern genau die braucht man eigentlich als der Human in the Loop quasi.
Naja, du brauchst eigentlich die erfahrenen Forscher. Weil jemand, der erst anfängt, der hat dieses Gefühl, der kann dieses Gefühl ja gar nicht haben, das muss er ja erst aufbauen. Man hat aber in der Vergangenheit natürlich die Möglichkeit gehabt, in die Daten zu gucken. Jetzt kann man ja nur sagen, wie bist du da drauf gekommen? Ans LLM. Also, so richtig, irgendwann kommst du da ja an die Grenzen, wo du dann auch gar nicht mehr überprüfen kannst, sondern einfach nur sagst, glaube ich nicht.
Genau, oder wurde auch, das ist ja manchmal auch so, wenn man von was angeboten bekommt von der KI, man bekommt vielleicht 5 Alternativen angeboten, aber weiß, dass Alternative 2 und 3 sind Quatsch, aber das ist trotzdem, das löst irgendwas aus, was Neues zum Denken, aber man nimmt natürlich nicht, was man angeboten bekommt als bare Münze, sondern das ist einfach, dann, man interagiert mit dem und dadurch bewegt sich wieder was im eigenen Kopf, finde ich aber auch, also nicht einfach den Output kann man nicht einfach benutzen.
Wie könnte man denn solche Risiken systematisch als Team oder in einer Organisation in den Griff kriegen, dass solche falschen Schlüsse auf Basis einer falschen Analyse zu komplett falschen Entscheidungen führen?
Das ist ja ein bisschen komplizierter, ne? Weil oft merkt man gar nicht, dass die Schlüsse falsch sind und man merkt auch oft nicht, wenn es umgesetzt wird. Weil ja kurzen Frist zum Beispiel könnte ja das ganz toll aussehen, wenn man jetzt dem Kunden irgendwas Neues anbietet, eine neue Interaktion, einen neuen Chatbot oder so, das sieht erstmal toll aus, aber im Endeffekt kommt es blöd. Ist ja nicht immer gleich so wie bei Sonos, dass alle sofort sagen, was ist denn das für ein richtiger Riesenmist, den ihr mit der App gemacht habt. Ne? Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir während der Entwicklung dieser Produkte oder dieser neuen Dienstleistungen und Services, die ja jetzt sehr schnell gehen kann, immer wieder verschiedene Punkte haben, wo nochmal ein Mensch drauf guckt. Aber auch wenn sie dann live gegangen sind an die Kunden, nicht nur mit Feedback arbeiten, sondern eben auch da nochmal drauf gehen, dass wir zum Beispiel, können wir da auch Nutzertests machen. Also alle diese Tools, die wir eigentlich schon kennen, anwenden, in der Entwicklung und danach.
Das führt uns wunderbar auch schon zur dritten Prediction. Fast alle Unternehmen sind ja im Moment sehr aktiv, vor allem im Bereich Customer Service, um da Lösungen, die von den Anbietern bereitgestellt werden, um die Arbeit von Agenten oder überhaupt die Arbeit der Agenten zu verbessern. Ihr sagt, 3 von 10 Firmen werden 2026 Kunden mit KI-Self-Services frustrieren. Warum tun die das? Sind die Verantwortlichen naiv?
Ich würde jetzt nie jemanden in einem Podcast naiv nennen, das wäre sehr unhöflich. Ich glaube, die Verantwortlichen haben da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist dieser Kostendruck, unter dem alle Unternehmen sind. Mhm. Und das zweite ist Kostendruck. Das zweite ist der KI-Hype. Man muss unbedingt probieren. Mach doch mal was mit der KI. Warum machen wir denn noch nichts mit der KI? Und das dritte ist so ein bisschen dieses grundsätzliche Missverständnis, was denn solche Tools können. Also wir haben zum Beispiel mal gefragt, KI-Entscheidungsträger, wie sehr seid ihr euch sicher, dass die Outputs von so KI-generierten oder so Gen-AI, dass die gut sind? Haben sie gesagt, 80% haben gesagt, ja, dem vertrauen wir. Dann haben wir es aber auch gefragt, ist denn Gen-AI gut für komplexe mathematische Modelle? Ist es nicht. Und haben eben auch 80% gesagt, ja, das ist gut. Also wir haben da so ein bisschen ein Problem, dass es da eine zu starkes Vertrauen gibt in das, was KI kann. Zugleich eben der Kostendruck und der Druck auch zu sagen, mach doch mal was mit KI. Und dann ist es recht schnell, dass wir das, was eingesetzt wird, an Stellen, wo es keinen Mehrwert leistet für Kunden, sondern das Gegenteil.
Ich habe jetzt viele Anwendungsfälle gesehen im Customer Service von KI. Und da finde ich, gibt es einige, die wirklich richtig Sinn machen. Was sind denn aus deiner Sicht diejenigen, wo man sagt, dass da in die Richtung solltet ihr wirklich arbeiten und das dann auch ausrollen, weil da könnt ihr echten Kundennutzen schaffen?
Es gibt wirklich, wirklich tolle Beispiele. Wir haben ja in unseren Reports haben wir so 2 Beispiele, die ich sehr interessant fand. Und dann kann ich vielleicht noch 1 Persönliches erzählen. Das interessante Beispiel war BBVA. Die haben eine ganz, ganz tolle App, mit der man Text oder, also mit Schreiben oder mit Stimme schon ganz viele Dinge machen kann mit seinem Konto. Und das wird, erweitert sich auch jeden Tag. Man kann auch schon Rat bekommen. Was mache ich mit meiner Hypothek? Und auch einfache Fragen, die da beantwortet werden. Also super gemacht. Mhm. Wir haben auch Vodafone zum Beispiel, ist da ganz weit vorn. Finde ich auch ein sehr interessantes Beispiel. Aber vielleicht komme ich doch mal zu dem. Manchmal sind es auch kleine Dinge. Wie zum Beispiel, wenn ich in einem Restaurant reserviere und dann da anrufe, weil wir zu spät sind. Und dann ist da ein Chatbot oder beziehungsweise ein Voicebot in dem Fall und sagt, warum rufen Sie denn an? Ja, weil ich reserviert habe. Ja, ist es denn, sind Sie denn die Maxi Schmidt mit der Reservierung um 18.30 Uhr heute? Ja. Was ist denn das Problem? Ja, ich komme zu spät. Ach, wie spät kommen Sie denn? Ja, 15 Minuten später. Okay, wir geben das weiter. Können wir da aufhängen? Und dann komme ich im Restaurant an und dann weiß der am Empfangsdesk schon, dass ich 15 Minuten später da bin. Das ist ja super. Also es sind teilweise diese Dinge, Kunden auch mega begeistern können, wie vielen Leuten ich schon davon erzählt habe. Das war übrigens die Schum in London. Die Schum in London, lohnt sich. Super, tolle Cases.
Wenn wir jetzt auf die dunkle Seite schauen, was sind die größten Probleme, die Kunden in der Regel bei so KI-Implementierungen dann letztendlich eben doch haben?
Was wir so als Problem sehen, ist, dass man als Kunde, wenn man diesen KIs das Anliegen nicht lösen kann, ne? Aber eben aus dieser KI-Selbsthilfeschleife schlecht rauskommt. Das ist eins der Riesenprobleme. Mhm. Und das wird ja auch, also quasi dadurch, dass dann dieser Kostendruck ist, ist es für manche Kunden sehr, sehr schwer, zu einer Person durchzukommen. Es ist eigentlich quasi das gleiche Spiel wie bei der Call Deflection nach Digital, wo man dann in einem Bot drin sitzt und nicht wieder rauskommt, aber eigentlich ein Problem hat, was der noch nicht lösen kann.
Manchmal gibt's ja auch nicht mal direkt eine Kundenschnittstelle. Also mir ist das aufgefallen und das ist eigentlich ein positives Beispiel. Die Dunkelverarbeitung von Schadensfällen in Versicherungen wird in den meisten Fällen mittlerweile jetzt KI-gestützt durchgeführt. Und das führt erstmal dazu, dass alles sehr viel schneller geht. Aber ihr seht sogar in solchen Fällen gewisse Risiken für die Kundenbeziehungen. Wieso ist das so risikobehaftet? Oder was seht ihr da?
Das ist ganz interessant. Wir haben ja jetzt gesehen, dass in vielen Unternehmen wird angefangen, mit so Multi-Agentic Networks zu arbeiten, ne? Wo dann eben viele Agenten zusammenarbeiten, irgendwas machen. Und das Problem daran ist, dass man Fehler nicht mehr findet. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel ich versuche, einen Kredit zu bekommen, aber den bekomme ich nicht. Und man kann nicht genau herausfinden, warum. Es ist vielleicht ein Fehler, weil ich eigentlich solvent bin, aber ich bekomme trotzdem keinen Kredit, weil da irgendwas anderes passiert ist. Und wenn die so, wie die zusammenarbeiten und wie auch die Grenzen gesetzt werden, was jeder Agent jetzt da machen kann. Und dann kommst du zu diesen Fehlern, die nicht leicht herauszufinden sind. Und wenn man dann als Kunde mit so einem Fehler konfrontiert ist und dann versucht nochmal anzurufen und kommt wieder nur an so einem KI-Bot ran und keinen Menschen, dann ist man eben in diesem Doom-Loop von KI. Und das ist eben diese Verbindung, ne, aus diesen Multi-Agenten, die auch im Hintergrund arbeiten und deren Fehler man nicht mehr leicht sehen kann.
Die dann auch wieder
Call Deflection.
Auf KI-gestützte Scoring-Modelle zurückgreifen und kein Mensch weiß mehr, wie der Score eigentlich zustande gekommen ist und leider kann man jetzt auch nichts mehr tun.
Genau, und dann hat man halt auf Facebook 3-4 Mal auf die falsche Werbung geklickt und da ist irgendwo ein Häkchen gesetzt worden beim falschen Datenpunkt.
Ich würde gern zur vierten Prediction kommen. Und das finde ich ganz interessant, weil ihr sagt, 2/3 der CX-Teams geben das goldene Kalb des Customer Experience Managements, nämlich das Journey Mapping, auf, wegen selbstverschuldeter Stigmatisierung. Welches Stigma haben sich denn die CX-Teams mit ihren Maps erarbeitet?
Also, ich möchte es nicht über einen Kamm scheren, ne? Aber wenn ich aus den letzten 5-6 Jahren mal überlege, wie oft mir die CX-Teams gesagt haben, sie kriegen Augenrollen, wenn sie von Journey Mapping sprechen, dann ist da wirklich was schief. Und das Stigma ist, oder das Stigma mit der Journey Maps ist, dass viele Teams so angefangen haben zu sagen, man müsste doch erstmal alle Journeys mappen. Ne? Das ist das Erste. Das ist natürlich nicht richtig, weil alle Journeys zu mappen ist keine gute Verwendung von Zeit. Und wenn es dann gemacht wird, gibt es so ganz interessant, bei uns gibt es so einen 3-stufigen Prozess zum Journey Mapping. Und da ist die erste Stufe, das so aufzusetzen, dass man ein klares Ziel hat und dass man die Stakeholder involviert hat. Der zweite Schritt ist das eigentliche Mapping. Und der dritte Schritt ist dann die Handlungen davon abzuleiten und Dinge zu implementieren. Und oft werden halt Schritt 1 und 3 nicht gemacht, sondern man bleibt nur im Mapping drin. Das finde ich äußert sich auch so, dass Leute immer noch, also jetzt viel weniger, ne, aber immer noch vor einem Jahr kamen Leute zu uns und sagten, wie sieht denn eine gute Journey Map aus? Und dann ist natürlich die erste Frage, ja, was ist denn überhaupt, was möchtest du denn machen? Möchtest du damit gerne Painpoints finden? Möchtest du damit gerne neue Metriken definieren? Geht es darum, irgendwie so ein Feature State zu designen? Und das sind ja alles andere Maps. Das heißt, immer dieses, da so mit so einem Plakat ist gleich das Journey Mapping, muss man jetzt gleich mal machen als erstes. Dann gibt es ein großes Workshop, ne? Alle kommen zum Journey Mapping, gibt's, dann passiert nichts und dann ist da schon mal ganz, ganz, ganz viel Vertrauen intern aufgebraucht, verbrannt.
Was ich schwierig finde, weil an sich finde ich Journey Mapping schon ein wichtiges Instrument für Customer Experience Manager, sogar in diesen Workshops, weil man vielleicht ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Wenn man es so verbrennt im Unternehmen, also ich habe das auch schon erlebt bei einem Kunden, dass sie gesagt haben, wir dürfen das auf gar keinen Fall Journey Mapping nennen, weil das ist bei uns verbrannt. Aber ohne geht's halt auch nicht. Wie könnte man denn Voraussetzungen schaffen, dass eine Journey Map wieder an Attraktivität gewinnt, dass man die unternehmensinternen Stakeholder da besser mitnimmt? Und wann hilft es eigentlich nur, indem man dem Ding einen anderen Namen gibt?
Wenn man mit dem Thema Journey Mapping als erstes quasi voranschreitet, hat man ja schon mal einen Fehler gemacht. Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Zahnarzt. Du wartest ja auch nicht, dass du dich hinsetzt und dann fängt er erstmal an, dir alle seine Instrumente zu erzählen. Dann sagt er, guck mal, das ist der Spiegel, mit dem gucke ich, ob du da noch Plug dran hast. Und das ist der Bohrer, damit mache ich das. Das ist der Herr Wurscht. Du gehst da hin, der sagt, och, kümmere ich mich drum. Und das ist genau das Gleiche eigentlich mit dem Thema Customer Journey Mapping, dass man sagt, welche Probleme gibt es denn eigentlich im Unternehmen, wo eine Kundenperspektive wichtig ist, ne? Und zum Beispiel möchten gerne Leute, habe ich gerade vorhin gesagt, neue Metriken definieren für neue Interaktionen, die man anbietet. Oder es möchte ein Team gerne verstehen, warum läuft es denn nicht? Warum gibt es denn da keine Conversion am Ende? Warum kauft denn keiner unser Zeug? Und dann kann man sagen, habe ich eine Idee? Müssen wir mal gucken, was die Kundenperspektive ist? Habe ich ein Tool? Ist jetzt nicht so wichtig? Mache ich, ne? Und dann erarbeiten wir das und versuchen herauszufinden, wie ich aus diesem Tool die Kundenperspektive verstehen kann und dann die Kundenperspektive einbringen kann. Also quasi, was ist deine Lücke im Zahn oder welche Probleme in den Zähnen hast du? Und nicht, hier ist der Spiegel und hier ist der Bohrer.
Ne, super, in Ordnung. Woran erkennst du denn, wenn du mit Kunden von euch sprichst, dass die in der Lage waren, die Customer Journey Maps so zu verwenden, dass in dem Unternehmen damit gearbeitet wird? Arbeiten die dann selber damit oder übergeben das zu einem frühen Zeitpunkt an andere, die dann damit eigentlich wirklich arbeiten? Oder haben die auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen zu treffen und die Journey zu verändern?
Das ist eine super wichtige Frage. Wir haben da einige Unternehmen im Blick, die das toll machen. Und da ist eigentlich bei diesen ganzen Unternehmen ist das Thema, dass die Journey Map oder das Journey Mapping oder beziehungsweise, lass mich das mal anders ausdrücken, das Journey Verständnis. Na, Map ist ja auch wieder nur ein Artefakt. Aber das Journey Verständnis ist eben nicht im Silo. Traditionell war es so, das CX-Team kommt, macht ein bisschen Journey-Mapping, dann haben die so eine große Dings an der Wand. Aber irgendwie das Journey-Verständnis ist trotzdem noch in dem Silo. Und dann gehen sie zu Leuten und sagen, oh, könnt ihr mal, also wir haben da was entdeckt, könnt ihr dann einen Painpoint und so. Und die Leute, die dann im Unternehmen sind, die Produktentwickler oder die im Marketing, die gucken dann auf ihre Uhr und sagen, oh, du, meine OKRs, ich kann jetzt nochmal, also das ist jetzt zu viel. Und ein Beispiel, was ich im Kopf habe, ist NetBank. Die hatten auch CX Summit von Forrester vor 2 Jahren einen Award gewonnen, weil die das Journey-Verständnis in einem Tool haben. Und das wird aber auch direkt integriert in die Tools, die die Produktentwickler benutzen. Und quasi so ein agiles Zusammenspiel dieser Tools. Das heißt, dass dieses Journey-Verständnis nie irgendwo im Silo liegt.
Wo sollte dann die Ownership für eine Journey liegen?
Im Business, ne? Also
ja, aber Business ist dann eben auch nicht so einfach, weil meistens liegt es halt doch gerne in einem Silo. Das muss dann gar nicht das CX-Team sein. Es kann auch ein anderes Silo sein, das eigentlich in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen erst so richtig die Journey gut managen könnte. Schafft man das?
Ja, das gibt's. Also wir haben ja auch Beispiele. Wir hatten zum Beispiel verschiedene Case Studies geschrieben im Unternehmen. Die Aon ist eins von denen, die auf der globalen Ebene Journey Owner haben, die dann auch verantwortlich sind. Nissan ist so ein Beispiel, wo es diese Journey CEOs gibt, die eben dafür verantwortlich sind, dass man mit denen, die Leute, die an der Journey beteiligt sind, zusammenarbeiten. Mhm. Müssen wir auch klar mal sagen, ne? Man muss da aufpassen, dass das Journey-Team dann nicht das neue Silo wird. Aber es gibt, wie gesagt, schon ein paar Unternehmen, die das ganz interessant angehen.
Kommen wir zur letzten Prediction. Und eure fünfte Prediction musste ich tatsächlich zweimal lesen, um sie überhaupt zu verstehen. Dann fand ich sie aber tatsächlich richtig und nachvollziehbar. Ihr sagt nämlich 8 von 10 Unternehmen, also 80%, investieren 2026 in Designsysteme, um Risiken in Prozess, Touchpoint oder Produktdesign vorzubeugen. Welchen Risiken will man da vorbeugen?
Das geht da vor allen Dingen um Risiken, die kommen im Thema Accessibility und Risiken.
Zugänglichkeit.
Dankeschön. Also so EU Accessibility Act zum Beispiel, ne? Ist was alle machen müssen, dass eben deine digitalen Kanäle und wie du schreibst, was du machst, dass es zugänglich sein muss für Leute und für Kunden und Nicht-Kunden. Und auch das andere Thema ist das Thema KI. Weil er jetzt auch gerade in Unternehmen sehr, sehr viel eben experimentiert wird mit neuen KI-basierten Chatbots zum Beispiel, ne? Oder irgendwelche Voicebots. Und um die gleich richtig zu machen, braucht es natürlich ein Designsystem. Vielleicht müsst noch ganz kurz nochmal sagen, was ein Designsystem überhaupt ist.
Ja, genau.
Ein Designsystem ist nämlich auch was, wo ich vorhin so meinte, wir haben ja ganz verschiedene Arten von CX-Teams. Einige, die hier zuhören, könnten uns besser erklären, wie Designsysteme funktionieren, ne? Weil die das wissen, aber andere haben damit weniger Berührungspunkte. Und Designsysteme sind eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Da geht es darum zu sagen, was sind eigentlich vier Sachen, ne? Was sind so diese Designprinzipien? Was ist ein gutes Design für unsere Organisation, so als Grundlagen? Das ist auf der Markenvision basiert, CX-Vision, Best Practices. Ne? Das zweite ist, wie müssen Inhalte geschrieben werden? Wie können wir hochwertig, konsistent schreiben, sodass es klar, relevant, inklusiv ist, aber auch markenkonform? Ne? Also das ist nicht nur ein Thema von Inklusivität, das ist auch ein Thema von Marke. Das dritte ist, was sind so die wiederverwendbaren Bausteine für Benutzeroberfläche? Ob das jetzt ein Radio-Buttons sind oder irgendwelche Tabellen sind, wie sieht denn das aus? So, dass man dann quasi in so einem Lego-System das benutzen kann. Und dann gibt's aber auch schon Muster. Das sind dann diese wiederverwendbaren Kombinationen von bestimmten Komponenten, die häufig zusammen vorkommen, um Nutzerziele zu adressieren. Also häufige Flows, wie die abgebildet werden. Hä? Das ist, was ein Designsystem ist. Die besten Designsysteme sind natürlich maschinenlesbar. Das heißt, wenn man dann irgendeinem KI-Agenten sagt, generiere mal da irgendwie ein neues UI für mich, der kann dann auf das Designsystem zurückgreifen und das ist dann alles schon vorgeschrieben. Das ist ja Figma auch ein großer Anbieter, Adobe auch ein großer Anbieter, die das machen.
Welche Rolle spielen da CX-Teams dabei?
Wichtig, die CX-Teams sind ja nicht immer diejenigen, die im Design arbeiten. Ne? Das heißt, entweder es gibt CX-Teams, die schon im Design arbeiten, dann müssen die das machen, die müssen Owner haben für Designsystemen und so weiter. Aber wenn es CX-Teams sind, die nicht im Thema Design arbeiten, dann haben die auch eine wichtige Rolle zu spielen. Grundlagen verstehen und sich überhaupt dafür einsetzen, dass es das gibt und verstehen erstmal, dass ein Designsystem ganz, ganz viele Customer Experience-Probleme schon verhindern kann. Das ist quasi die Quality Assurance bei der Produktion der Interaktion oder der digitalen Produkte und so. Wissen, wie gut ist unser Designsystem heute, auch ein bisschen nach außen gucken und dann auch mit Verantwortlichen zusammenarbeiten, die eben im Designsystem arbeiten, um schauen, hat das eine Wirkung, bringt das was, auch diese Stories zu sagen, ja, das Designsystem hat zum Beispiel verhindert, dass wir irgendein Chatbot rausgebracht haben, der gar nicht gut funktioniert. Und wenn jemand interessiert ist, Intuit ist ein super Beispiel für die Designsysteme, da kann man sich das auch mal angucken, das könnt ihr googeln. Und speziell den Inhaltsteil, super interessant. Guck doch mal auf contentdesign.intuit.com. Intuit ist eine Steuersoftware aus Amerika und die sind super geil. Da kann man wirklich ganz dezidiert lernen und sehen, wie die sagen, wie Inhalte aussehen müssen. Also wann darf man zum Beispiel Bindestriche benutzen bei Worten? Welche Sprache muss denn so ein Chatbot haben? Super interessant. Guck mal rein. Also contentdesign.intuit.com.
Sind fast durch. Und ich fand dieses Jahr die Predictions so spannend, weil ich eigentlich fast alle mitgegangen bin. Wie gesagt, bei Designsystemen musste ich eine Runde überlegen, was ihr damit meint, aber finde das jetzt auch logisch und sehr nachvollziehbar. Ich war ja nicht in jedem Jahr bei allen Predictions komplett auf deiner Seite. Jetzt führt das aber auch zu einer ganz zentralen Frage. Was macht denn in Zukunft ein erfolgreiches CX-Team aus? Kennzeichnet die? Wie müssen die sich aufstellen, damit sie auch in Zukunft relevant und nachgefragt sind?
Das ist genau die, richtige Art, das zu fragen. Es gibt eigentlich zwei Dinge da. Das erste ist, was ist denn die Mission des CX-Teams? Und wenn ich manchmal sehe, wie CX-Teams das beschreiben, ist es so, ja, wir machen da irgendwie collecten Feedback, machen das und das und das ist irgendwie, Also was ist denn der eine Satz, der die Rolle des CX-Teams beschreibt, wie das im Unternehmen Beitrag leistet? Zum Beispiel, wir machen eure Entscheidungen besser und schneller, indem wir die Kundenperspektive einbeziehen. zum Beispiel. Das, also die, überhaupt erstmal diese Stoßrichtung zu haben und das Zweite dann zu sehen, in was für ein Unternehmen sind wir denn eigentlich? Denn ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja 1000 verschiedene Arten von CX-Teams und auch ganz viele verschiedene Arten von Unternehmen. Und wenn man dann zum Beispiel in einem Unternehmen ist, das hat jetzt wieder der Sam Stern von LinkedIn, ein ehemaliger Kollege, wieder mal gepostet, die sind vom Customer Service ins Produktdesign gewechselt. Da muss man sich dann ganz anders aufstellen, wenn man diesen Schritt macht. Also welche Kompetenzen haben wir im Team? Welche Kompetenzen gibt es sonst noch im Unternehmen? Was müssen wir aufbauen, um mit denen zusammenzuarbeiten? Also wie passen wir da eigentlich rein ins Unternehmen? Das ist das, wie sich ein Team überlegen muss, wie sie sich aufstellt. Also es gibt keine Antwort. Genau so muss ein Team aussehen. Das wäre auch total verrückt. Aber meine Empfehlung ist, sich das Umfeld anzuschauen und die eigenen Kompetenzen und dann so ein Matching zu machen. Was kann man ausbauen? Was muss man mit anderen zusammenarbeiten? Muss man vielleicht auch gar nicht aktiv werden? Weil es da schon ein Team gibt, das sich eben drum kümmert.
Und ganz zum Schluss noch eine Frage. Was sollte ein CX-Leader, nachdem er diese Episode gehört hat, gleich morgen früh als erstes tun, damit er für 2026...
Darf er erstmal durchatmen? Zuerst durchatmen. Und dann, ich würde sagen, viel lernen und ausprobieren. Das ist ja immer so, ne? Wenn es so einen Hype gibt, sind immer die Leute am meisten gefragt, die sagen können, ja, habe ich auch gehört, aber ich habe das schon mal ausprobiert und das funktioniert eigentlich so oder so. Und dieses Lernen und Ausprobieren auch für sich selber ist ja total wichtig und nicht nur für den eigenen Job oder für den Erfolg im Job, sondern auch für den Erfolg insgesamt in der Karriere. Und dazu gibt es auch ein paar Leute, denen man folgen kann. Ich hatte schon den Sam Stern vorhin erwähnt, meinen ehemaligen Kollegen mit seinen CX-Experience. Der hat zum Beispiel das Vibe-Coding ausprobiert und darüber mal geschrieben, wie das funktioniert hat. Also gibt's ganz toll. Forrester natürlich auch. Wir haben viele super Analysten auf dem Thema, die immer wieder bloggen und auf LinkedIn sind. Und auch auf unserem eigenen Podcast, dem CX-Cast auf Englisch. Und das ist eigentlich wirklich, ich glaube, ausprobieren und lernen ist da das Hauptwort in so einer Zeit.
Ganz herzlichen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Maxi, für deine Zeit.
Vielen Dank dir und vielen Dank allen Zuhörern.
Das war Maxi Schmidt, Vice President und Principal Analyst bei Forrester mit den Forrester Predictions für 2026. Wenn ihr mit Maxi Schmidt in Kontakt treten wollt, könnt ihr das über die Website von Forrester oder über LinkedIn tun. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen ersten Folge des Jahres 2026 angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte wieder eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Wenn ihr Fragen oder Vorschläge für neue Themen in diesem Jahr habt, schickt mir einfach eine E-Mail an pirna@cx-talks.com. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.